Als wüsste ich nicht, dass Arival mir nie die Hand seiner einzigen Tochter gewähren würde. Selbst wenn er wollte. Der Widerstand Carmonos ist nicht zu überwinden. Auch mich kann nur Gewalt zu dem gewünschten Ziel bringen. Ist mein Bruder Herrscher von Nustra, so ist er es auch bald von Malona. Aus seiner Hand würde ich alsdann die Gattin erhalten. Wenn sie selbst es will, gewiss. Rosa blickt unmutig den Bruder an. Oder soll ich die von Maban, dem Weib gewährte, durch Arival längst untergrabene Freiheit des Entschlusses, nicht auch dem Volke zurückerobern? Verzeih die Regung der Selbstsucht in mir, antwortet verlegen Rosa. Doch du hast recht, wie immer. Der Ton einer Glocke erschallt aus den unteren Räumen. Arvodo richtet sich auf. Wir werden gestört. Still. An den letzten Stufen vor dem verschlossenen Gitter erscheint ein Diener. Er meldet, dass hohe Gäste Arvodo erwarten und in den unteren Gemächern seiner harten. Schnell öffnen die Brüder und begeben sich hinab. In einem kostbar ausgestatteten Zimmer, dessen weite offene Fenster die laue Luft ungehindert eintreten lassen, stehen 6 Große des Reiches und werden von Arvodo mit Freundlichkeit und Hoheit begrüßt. Der älteste von ihnen, ein Mann in anscheinend mittleren Jahren, tritt vor und spricht im Tone der Ergebenheit. Herr des Kriegsvolkes, im Auftrage und Namen des Königs, unseres Gebieters, überreiche ich euch das Zeichen der Macht, welches ihr nunmehr mit dem Könige tragen sollt. Das tückische Leiden desselben versagte ihm heute die Freude, euch dieses Ehrenzeichen vor den versammelten Großen des Reiches zu überreichen. Doch ist es sein Wille, nicht länger euch dasselbe vorzuenthalten. Er begibt sich hiermit unter den Schutz seines Feldherrn. Dieser wolle es tragen als ein Höchster in Malona. Der Sprecher übergibt dem Feldherrn einen Ring. Die genaue Nachbildung dessen ist es, den wir schon kennen. Keinen Unterschied kann ich entdecken zwischen ihm und dem anderen schon Gesehenen. Arvodo bleibt kalt, er nimmt den Ring entgegen, steckt ihn an den 4. Finger der rechten Hand, ballt sie zur Faust und streckt diese empor. Arival soll die Macht, die er mir gibt, nicht einem Unwürdigen gegeben haben. Ich harre des Augenblickes, wo ich dem König selbst meinen Dank zu Füßen legen darf. Sagt ihm, sein Feldherr hält von nun ab treue Wacht. Die Anwesenden verbeugen sich tief und rufen gleichzeitig: Wir ehren in dir die Macht unseres Königs Arival. Heil dir und ihm. In höflichsten Redewendungen spricht nunmehr Arvodo und dessen Bruder mit den Abgesandten, die größte Ergebenheit dem nunmehr mächtigsten Manne zeigen, dem Stellvertreter des Königs, dem Gebieter aller Heere in Malona, der mit königlicher Macht ausgerüstet ist und keinem anderen mehr als nur seinem Herrscher verantwortlich ist. Die Abgesandten entfernen sich wieder, dann sind die Brüder allein. Länger kann der jüngere Rusar die Maske der Gleichgültigkeit nicht mehr tragen. Seinen älteren Bruder erregt umschlingend, ruft er triumphierend: Erreicht ist das Ziel. Finster schaut Arvodo nieder und sagt dumpf: Ja, erreicht. Doch der Preis ist hoch. Ich opfere mein eigenes Selbst, mein besseres Ich, was uns der Vater lehrte: Ehrlichkeit, Treue, Wahrheit und Offenheit. Sie sind Schatten in mir geworden, um des Zieles willen. Wird es möglich sein, aus dieser Saat des Truges einst köstliche Früchte zu ernten? Mabans Vermächtnis zu retten? Rosa meint leichthin: Mein Bruder wird das vermögen. Jetzt nur voran und nicht gegrübelt. Ein Zug festester Entschlossenheit zeigt sich auf Arvodos Antlitz. Er richtet sich hoch auf. Ja! Ich werde es vermögen. Doch was hat den König bewegt, so außergewöhnliche Schritte zu tun? Das Zeichen der königlichen Gewalt mir zu übersenden? Es ist nie Sitte in unseren Landen gewesen. Anders als vor versammeltem Volke und Hofe persönlich die Gewalt zu verleihen. Ich muss zu ihm. Ich muss die Gründe wissen und der Pflicht genügen, meinen Dank sogleich abzustatten. Folge mir zum König. In einem kostbar ausgestatteten Zimmer sitzt König Arival an der Seite eines jungen, wunderbar schönen Mädchens. Es ist seine Tochter. Sie spielen ganz vertieft ein fremdes Spiel, ähnlich dem Schach. Arival scheint den Anfall überwunden zu haben, denn nichts verrät an ihm, dass er krank war. Jetzt führt die Tochter einen entscheidenden Zug aus und hell auflachend erklärt sie den Vater für besiegt. Arival nickt und lehnt sich tief aufatmend in die Kissen des Ruhebettes zurück. Sein Auge ruht wohlgefällig auf Ataya, deren herrliche, doch kalte Schönheit anzeigt, dass in diesem Menschenherzen das Gemüt wenig ausgebildet ist. Ataya ist sich ihres blendenden Äußeren bewusst, doch innerlich berechnend, grausam und lüstern, stets bereit, ihre Wünsche um jeden Preis durchzusetzen. Gleich viel, welche Folgen daraus entstehen. Ihren Launen unterworfen, ohne inneren Halt, ein würdiger Spross ihres Vaters. Ein Diener tritt ein und meldet dem König, dass der Feldherr Arvodo bereit ist, seine Wünsche zu hören. In Arivals müden Augen zuckt es plötzlich auf. Er lächelt und gibt den Befehl, den Harrenden zu ihm zu führen. Artaja erhebt sich, setzt das Spiel mit den Figuren langsam beiseite und zeigt sich besorgt um Arival. Augenscheinlich will sie Zeit gewinnen, den Erwarteten noch zu begrüßen, obwohl es Sitte ist, dass sich die Frauen entfernen, wenn Männerbesuch zu erwarten ist. Nur wenn Letztere vom Hausherrn bereits empfangen, haben sie Zutritt, falls sie dazu aufgefordert werden. Der schwere Teppich vor dem Türeingange wird zurückgeschlagen und Arvodos hohe, in strahlenden Schuppenpanzer gekleidete Gestalt wird sichtbar.